Willkommen zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Heute mit keinem Geringeren als dem Bürgermeister von Recklinghausen. Und der heißt?
Axel Czersig.
Axel Czersig, genau. Ist seit November 2025 im Amt, ne?
Genau, knapp 10 Monate jetzt.
Ja, und Ihr Nachfolger war Christoph Tesche, mit dem wir auch schon mal hier einen Podcast gemacht haben. Damals war Corona.
Nachfolger ist jetzt lustig, ne? Ich bin sein Nachfolger. Sie haben gerade gesagt, er ist mein Nachfolger. Das ist jetzt cool.
Cut.
Alles gut.
Okay, das kann heute heiter werden, glaube ich. Nein, wir haben damals im Rathaus den Podcast aufgenommen. Es war nämlich zur Corona-Zeit. Und wir konnten halt nicht durch die Gegend laufen. Wir hatten zuerst vor, im Rathaus Wortschritte zu machen. Das ging auch nicht, wegen den Mitarbeitenden. Und dann haben wir uns an 3 verschiedenen Orten zwischenzeitlich mal hingesetzt.
Ich glaube, ich habe einen Teil davon, gab es auch Bilder dazu? Kann das sein?
Ja, klar. Genau, mit den Bildern. Die hat der Herr Bokelmann gemacht, der uns heute auch wieder begleitet.
Schön.
Sie haben sich die Strecke ausgesucht. Wo sind wir heute?
Wir sind im Erlbruchpark. Das ist die Parkanlage direkt hinter dem Rathaus. War jetzt zeitlich sehr praktisch. Aus dem Rathaus raus und sofort ins Grüne. Und es gibt viel zu erzählen rund in dem Park im Zweifel, falls uns die Themen ausgehen sollten.
Genau, wenn wir die Fragen ausgehen, dann unterhalten wir uns einfach über den Ort.
Genau.
Und im Augenblick regnet es nicht, deswegen legen wir einfach mal los.
Genau.
Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Herr Czersig, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Podcast nehmen. Sind Sie ein Podcast-Fan?
Ich komme zu selten dazu. Ich hatte selbst eine kleine Podcast-Reihe im Wahlkampf. Da haben wir 3 Podcasts gemacht im Studio, richtig. War ganz interessant. Da war das so, dass ich auch nicht wusste, was mich erwartet.
Ja.
Ich wusste die Menschen so ungefähr, auf die ich treffe, die ich alle nicht kannte. Die wurden so ganz grob und ich wusste nicht, um welches Thema es geht. Wir haben dann auch eine Dreiviertelstunde Frage-Antwort. War ganz interessant. Selbst würde ich gerne viel mehr hören, aber komme nicht dazu.
Okay. Was wäre so ein Podcast, den Sie gerne hören würden?
Oder welche Richtung? Das hier Gemischtes Sack.
Ah, ja.
Das, also wenn
mit Tommy Schmidt.
Genau, das finde ich total genial. Hat mein Sohn mich drauf gebracht, interessanterweise.
Ja.
Sagte, hör dir das mal an, könnte was für dich sein. Und die plaudern ja auch wunderbar drauf los, der Bielefelder und der Berliner, die beiden zusammen.
Genau.
Ab und zu, wenn ich auf meiner Rudermaschine sitze, was auch wieder zu selten ist, dann höre ich...
Rudern?
Ja, ist so das Einzige, was ich an Sport eigentlich mache, außer mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder nach Hause zu fahren. Oder zu Hause im Garten zu werkeln, was jetzt nicht wirklich Sport ist. Also wenn ich mal was machen möchte richtig, dann rudern. Möchte ich theoretisch 2-mal die Woche, ich komme im Schnitt alle 2 Wochen zu einmal dazu. Also das ist noch umgekehrt.
Das machen Sie nur auf der Rudermaschine zu Hause oder machen Sie es auch wirklich auf dem
Fluss? Nein, nicht auf dem Wasser. Genau, würde ich auch gerne machen, aber es ist eins dieser vielen Vorhaben, die man so mal vorhatte.
Ja.
Aber die Rudermaschine zu Hause, die habe ich im Keller stehen und da versuche ich das dann. Und dann höre ich Gemischtes Hack oder Musik.
Ja.
Aber meistens auch eher Gemischtes Hack, das passt so von der Sequenz. 1 Stunde hart rudern, ja.
Wir sind vielleicht jetzt so 3/4 Stunde unterwegs.
Mhm.
Ich gucke einfach mal, wie weit wir halt kommen. Im nächsten Jahr findet in Recklinghausen zum ersten Mal das Podcast-Festival statt.
Mhm.
Und Sie sind Schirmherr.
Ja.
Was erwarten Sie sich von dem Podcast-Festival?
Bin total gespannt, die Details dann zu erfahren. Also wie viele Menschen machen Podcasts in dieser Stadt? Es gibt ja viel mehr, als wir, glaube ich, wissen an Menschen, die Podcast-Reihen machen. Wer hört das? Und kriegen wir noch mehr Menschen dafür begeistert, weil es ein, ich denke, gutes weiteres Medium ist, noch mehr Menschen zu erreichen. Großes Thema für viele politisch tätige Menschen. Wie erreiche ich die Menschen in der Stadt?
Ja, genau. Das Podcast-Festival wird unter anderem von Oliver Kelch organisiert, katholischer Kollege.
Genau.
Wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche?
Ich überlege gerade, es war eine Trauerfeier, glaube ich tatsächlich. Ja. Es könnte die Trauerfeier zum Tode von Jochen Weber gewesen sein, vor über einem Jahr. Schon lange her also.
Ja.
Nein, doch, Quatsch. Ich war zum Ende des Wahlkampfes und auch danach in der Gastkirche.
Ah, okay.
Die sieht man ja oft nicht so als Kirche an, aber ist ja auch eine richtige Kirche.
Ja.
Da war ich in der Gastkirche, allerdings nicht zum Gottesdienst, sondern zu einem Gespräch mit Aktiven. Da ging es um Obdachlosigkeit etc. mit Schwester Judith. Die hatte mich eingeladen und gesagt, komm so mal in die Gastkirche und reden darüber.
Ich höre da so ein bisschen raus, dass Sie sonst kein Kirchgänger sind.
Genau.
Sie sind konfessionslos, hat mir die Superintendentin verraten.
Richtig, genau. Ich komme aus einer Mischehe. Wir waren katholisch-evangelisch, also ich komme aus einem katholischen Haus. Hat aber auch eine lange Geschichte. Mein Vater ist getauft worden, einen Tag vor seiner Hochzeit.
Okay.
Und das liegt daran, dass meine Großmutter, die waren evangelisch, meine Großeltern, aus der Kirche ausgetreten war in den 30er Jahren, weil es in Süderwich einen evangelischen Pastor wohl gab, der in einer Nazi-Uniform gepredigt hatte und da war sie dann durch mit dem Thema, ist ausgetreten. Entsprechend ist mein Vater konfessionslos geboren, er hat dann eine Frau aus Münster kennengelernt, sehr katholische Familie, und wurde dann getauft und verheiratet von dem Polizeifahrer damals, wo die Ausbildung machte. Vielleicht war das schon früh prägend und meine Freunde sind vor einigen, ja, wenigen Jahren ausgetreten.
Ja. Ist Ihnen Glauben dennoch wichtig? Oder der Glaube?
Der Glaube, woran ist, finde ich sehr spannend. Also, dass da irgendwas ist außerhalb des Sachlichen, glaube ich schon, kann es aber nicht so greifen. Hänge auch so ein bisschen an den Worten. War das Lenin, glaube ich, der gesagt hatte, wenn die Menschen nicht mehr wissenschaftlich weiter wissen, dann kommen sie zum Glauben.
Was? Ich kann Ihnen das jetzt nicht bestätigen.
Aber also ich weiß nicht, ob er es war. Ist jetzt nicht so der ideale Vorbildgeber oder Ratgeber.
Das kommt hinzu.
Genau, also in Anfängen vielleicht, sich gegen ein schlimmes System zu wehren, aber danach eben nicht mehr. Ja.
Christoph Tische, also Ihr Vorgänger, jetzt habe ich es richtig, hat in seinem Podcast gesagt, dass der Glaube in die Mitte der Gesellschaft gehört. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie das anders?
Glaube im Sinne von zum Beispiel christlichen Zusammenleben auf jeden Fall.
Ja.
Ich sehe auch, dass die Mitte der Gesellschaft sehr zerrissen wird, nicht mehr so breit ist, weil immer weniger Menschen aktiv sind in Glaubenseinrichtungen. Ich habe zurzeit ja viel Beobachtung in die Gesellschaft, gerade in der Rolle als Bürgermeister. Ich habe jetzt für mich selbst, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, eine Theorie entwickelt, dass vielleicht das Verhältnis von einigen Deutschen unserer Generation zu manch türkischen Vereinen unterbewusst Neid ist, denn ich sehe in den Kulturvereinen genau das, was wir früher kannten. Ob das das KAB-Fest war, ob das die Hausaufgabenhilfe war oder ich erinnere mich an meinen Firmenunterricht, an die Inhalte, aber noch mehr an das gemeinsame Tischtennisspielen damals bei dem Firmenpate, kurz vor der Firmung. Das findet dort alles statt, was wir gar nicht mehr kennen, auch nicht mehr können, weil die Gemeinden so klein geworden sind. Und ich sehe natürlich, was alles weggebrochen ist, auch an Versammlungsstätten in den Stadtteilen.
Ja.
Und das sind ganz stark die Kirchen gewesen. Das waren ein bisschen auch die Gewerkschaftshäuser. In Recklinghausen nie so stark ausgeprägt. In Recklinghausen waren es die Kirchen als Zentrum der Gemeinde. Gemeinde im kleineren Sinne. Und wenn ich jetzt diese drei Großraumgemeinden sehe zum Beispiel, ist das schon sehr kritisch, was da alles wegbricht an Orten, wo man sich versammelt und miteinander reden kann.
Ja, so ein bisschen kann ich das nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben. Weil ich habe libanesische Nachbarn.
Ja.
Und wenn die zusammenkommen, dann kommen die zusammen. Da kommt jeder. Also das kenne ich aus meiner Familie eigentlich nicht mehr.
Ja, genau.
Ne? Also das meinten Sie jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen halt. Genau. Ne?
Dieses Zusammenkommen und sich gegenseitig helfen. Das fängt ja schon an mit dem Arbeiten an einem Kulturverein, an der Moschee.
Ja.
Die brauchen ja viele Jahre für. Wir sehen ja meistens nur das Endprodukt, aber es sind ja oft 6-7 Jahre, bis die Gemeindemitglieder, die freiwillig Geld anzahlen, weil ja keine Kirchensteuer zahlen, so etwas schaffen gemeinsam und dort ganz viel anbieten.
Ja.
Was einige kritisch beugen, sagen, findet da Glaubensindoktrination statt. Ich sehe schon, die bieten also Sportangebote, die bieten Hausaufgabenhilfe an. Genau das, was wir früher vielleicht in der Kirchengemeinde erlebt haben.
Gut, ich sag mal, wir in der evangelischen Kirche, ich kann jetzt nur für uns sprechen, also wir haben ja schon viele Angebote, also auch Konfi-Freizeiten, ne?
Ich kenne ja das Zack in Süderwich, da wird sehr viel angeboten, gar keine Frage. Also, da ist es Gott sei Dank noch da, weil das Zack ist ganz wichtig für Süderwich.
Genau, das ist ein wichtiger Anlaufpunkt halt. Ja. Ne? Und das gibt es alles. Dennoch gehen die Menschen so ein bisschen von uns weg. Hm. Was muss sich verändern, nach Ihrer Ansicht nach, dass Kirche wieder interessanter, spannender und lebendiger für die Menschen wird?
Insofern eine gute Frage, da habe ich auch schon mit einem hier ausgetauscht, weil das ja eine Entwicklung ist, die sehen wir bei den Kirchen, bei den Gewerkschaften, bei den Parteien.
Ja.
Leute verlassen und diese drei Organisationen aus sehr unterschiedlichen Gründen. Manche vielleicht wegen des fehlenden Glaubens, manche auch wegen des Geldes, glaube ich, ganz stark. Manche wegen einzelner Vorfälle. In allen drei Organisationen verlieren wir aufgrund einzelner Vorfälle und einiger vielleicht schlimmer Mitglieder. In allen drei Organisationen Mitglieder und alle drei beschäftigen sich mit der Frage, wie gehen wir Menschen zurück? In allen drei Organisationen gibt es ganz schlaue Menschen, die sagen, man müsste jetzt mal mehr nach draußen gehen und man stellt dann fest, wer soll das noch tun, weil es eben so viel weniger sind, die genau das nicht mehr schaffen, auf Menschen zuzugehen. Und das ist eben das Fatale, ob das Verein von SPD-Ortsvereinen ist, gibt es in anderen Parteien ja genauso, ob das Verein von Gewerkschaftsgruppen ist oder das Bilden dieser Großraumgemeinden. Man ist nicht mehr vor Ort, es wird anonym. Mhm. In Recklinghausen, glaube ich, geht es noch. Also wenn ich jetzt so den Osten betrachte, man sieht noch Menschen, man verbindet Menschen damit. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel in allen drei Organisationen, dass Menschen begeistern können. Ich glaube, ich als reiner 0815 Sozialdemokrat hätte ich keine Chance gehabt, Bürgermeister zu werden. Es war das Menschliche, das mich erkannt, gekannt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen gesprochen im Wahlkampf. Und das sehen wir bei den beiden Kirchen genauso. Es gibt einige Namen, die stehen für die Kirche. Mhm. Ob das jetzt Christian Siebold ist oder Polycarp Okafor. Das sind Charaktere und ich glaube ganz stark, dass die Menschen an die Organisation binden und auch eine Chance haben, mehr an sie zu binden. Alles andere sind klassische Marketingmaßnahmen und da wird es gefährlich, weil es, manche sagen, lästerhaft, die Kirche ist das älteste Unternehmen der Welt seit 2000 Jahren, das kann man so lästern, aber es war ja keine Marketingstrategie 2000 Jahre, es war schon ein bisschen mehr, warum Menschen dabei geblieben sind. Also eine reine Marketingstrategie zu nehmen, wie beim Autounternehmen, ist, glaube ich, nicht passend.
Obwohl wir das beste Corporate Design haben, mit dem Kreuz eigentlich.
Das ist unschlagbar, richtig. Das ist richtig. Aber es sind ja schon wieder zwei, die das nutzen. Mindestens
ja,
das zwei.
Stimmt. Ja, das stimmt. Also. Sie haben natürlich recht mit dem Punkt, dass wir wieder mehr rausgehen müssen zu den Menschen. Und das geschieht auch hier in Recklinghausen mittlerweile ganz ordentlich.
Ja.
Also Christian Siebold, ja. Pfarrerin Winsbeck und ja, Co.
Genau.
Haben sich schon viele Gedanken gemacht und auch die drei Gemeinden, halt Altstadt, Dreiraum und Süd, arbeiten da auch jetzt ganz konkret mehr zusammen. Das heißt also, sie waren ja Ostersamstag, waren sie in der City und haben Ostereier verteilt oder Segenseier haben sie es, glaube ich, genannt. Jetzt gibt es das rote Sofa.
Ja, habe ich gesehen. Ne?
Und genau, glaube ich,
das Angebot ist im Emscherland, die Trauung im Emscherland.
Einfach heiraten.
Sehr interessiert.
Waren Sie da?
Nein, ich hatte es nur gelesen und kurz getextet mit Saskia Karpenstein, weil sie kurz sagte, müssen wir da irgendwas Besonderes beachten. Habe dann noch unsere Leute damit in Verbindung gebracht, dass es auch nicht noch formale Probleme gibt. Die Idee finde ich schon sehr gut. Man geht da näher Menschen an. Ich glaube, es dauert nur eine Weile, bis man dann die Menschen wieder erweckt hat, da mitzuwirken. Denn es ist ja schon eine ziemlich lange Strecke der Spirale, wo Tausende, Zigtausende ausgetreten sind aus den verschiedenen Gründen. Es ist ein langer Weg und die Frage ist, halten wir alle zusammen das so durch?
Ja. Also wir haben ja die Boomer-Jahre, die gehen ja jetzt alle im Grunde genommen. Das wird wahrscheinlich bei Ihnen im Amt ja auch nicht anders sein, oder?
Genau, also denn ich bin jetzt 60 geworden, das heißt, es sind nur noch 5-6 Jahre davor mir in Generationen. Es gibt ganze Etagen, wenn ich hier das Stadthaus sehe, da kenne ich keinen Menschen mehr, die sind weg. Und wir sind mittlerweile an die 2800 Köpfe, die für die Stadtgesellschaft arbeiten.
Ja.
Und das sind um die 200, über 200 Einstellungsgespräche und auch Leute, die uns entsprechend verlassen. Das ist schon ein Riesenumbruch. Der da stattfindet. Und da merke ich ja auch, es sind andere Menschen, natürlich andere Menschen, aber auch von verschiedenen Einstellungen her, als wir vor 40 Jahren.
Klar.
Die Idee, warum man bei einer Stadt anfängt, ist vielleicht eine andere und viele andere Dinge mehr. Und das gilt ja auch wieder für alle gemeinsam.
Ja. Kann man noch sagen, wie viele Beamte dort sitzen? Oder gibt es heute viel mehr Angestellte
als Beamte? Immer schon mehr. Beamte müssten das um die 300, 350 sein. Ich würde sie genau zahlen. Ja. Ich im Wesentlichen nicht mehr der Feuerwehr und im Kernverwaltungsbereich. Jetzt bei den Entsorgungsbetrieben haben wir relativ wenig Beamte, ein, zwei in der Leitungsebene, da sind es eher Beschäftigte. Bei den Erzieherinnen haben wir keine Beamtinnen.
Ja.
Das sind ja die größten Gruppen bei uns.
Ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen einen Schwenk auf Ihre Person machen.
Mhm.
Wir sind uns schon mal ein paar Mal begegnet und da haben Sie mir irgendwann erklärt, dass Sie VfL Bochum-Fan sind.
Also richtig.
Wieso?
ist jetzt bei einem kirchlichen Interview schwierig zu sagen. Ich sag mal, ich war Laienchrist früher und mir war das fast egal, welcher Verein in der Bundesliga vorne steht. Also schon Sympathie für Ruhrgebietsvereine, aber eigentlich war mir das egal. Bin ich so der Fußballer von Hause aus, weil ich noch nie so richtig Sport gemacht hatte. Und es war dann so, dass unser ältester Sohn sympathisierte schon so ein bisschen mit dem VfL Bochum. Okay. Unter anderem, weil es in seiner Klasse eine Schülerin gab, die kam aus Bochum. Oma wohnhaft in der Nähe vom Stadion und dann gab es sich, dass ein gewisser Stefan Kunz, Sportdirektor war beim VfL Bochum und die gute Marketingidee hatte, fünfte Jahrgangsstufen einzuladen ins Stadion. Und ist der damalige Direktor des Gymnasiums Petrinums, da waren unsere Söhne mit der ganzen Jahrgangsstufe 5 und der war Schalker, dieser Direktor, ins Stadion nach Bochum gefahren. Und Vincent, so heißt der Sohnemann, fand das gut. Und dann habe ich ihn tatsächlich in der ersten Saison, das war 2006, 2007, noch Bundesliga, noch erste Bundesliga, zum Stadion gefahren. Er ist mit seiner Schulkollegin alleine in das Stadion gegangen, was man vielleicht in so einer Riesenarena wie auf Schalke oder beim BVB nicht machen würde. Ich habe mich
da kriegen Sie ja gar keine Karten.
Ja, stimmt. Heute auch nicht. Aber in Bochum gab es damals auf jeden Fall noch Karten. Heute auch nicht mehr. Ist ja auch ausverkauft seit einigen Jahren. Und ich habe mich dann in das Wohnquartier neben das Stadion gestellt mit dem Auto. Ein freies WLAN gesucht und gefunden. Heute sind jetzt ja viel sicherer. Damals überhaupt kein Problem. Und habe dann WDR 2 gehört und gearbeitet.
Ja.
So, und dann war mir das irgendwann zu doof. Dachte ich, komm, gehst mit rein ins Stadion. Dann haben wir dem Sohn Mitgliedschaft geschenkt. Hier hat mir dann selbst die Mitgliedschaft geschenkt, weil ich das sehr authentisch fand, was da in Bochum passiert. Manche kritisieren das vielleicht eher, dass es ein bisschen hanseärmlich noch ist und noch nicht so high-end-sportlich wie jetzt beim FC Bayern oder BVB. Aber ich finde es halt sehr authentisch. Ist ein schnuckliges Stadion. Mittlerweile kennt man Leute aus seinem Block. Und das ist eine schöne Routine. Und gerade heute, ist schon eine Weile her, unser Sohn ist naturgemäß älter geworden, ist jetzt 30. wohnt in der Nähe von Frankfurt und wir treffen uns im Stadion. Das ist eine super Vater-Sohn-Geschichte, diese 2-3 Stunden da rund ums Stadion zu verbringen, gemeinsam zu sitzen, ein bisschen zu quatschen oder sich anzuschweigen und Fußball zu gucken. Das ist so unser Ding.
Schön.
Ja.
Das ist eine schöne Erklärung, warum Sie VfL Bochum-Fan sind.
Genau.
Na, ich kann das nachvollziehen. Ich finde das Stadion einfach wunderschön, nach wie vor. Es ist einfach ein kleines, tolles Fußballstadion. Mhm. Und ich bin da auch lange Zeit immer gerne hingegangen. Und finde das nach wie vor eine tolle Geschichte. Schade, dass der VfL jetzt zweite Liga spielt. Aber Sie haben ja lange Jahre als Erstligist immer den Nimbus eines Unabsteigbaren gehabt.
Ja, und dieses Auf und Ab lange Zeit und eins der besten Stadionlieder. Also Bochum von Grönemeyer.
Ja.
Das singt dann auch der Recklinghäuser mit, weil es nicht nur eine Bochum ist, auch eine Ruhrgebietshymne. Und ich weiß gar nicht genau, man kann das sicherlich nachlesen, was Grönemeyer sich so gedacht hat, aber es sind ja einige Zeilen drin, die provozieren ja den Fußballschlachthof.
Ja.
Ne, wer wohnt schon in Düsseldorf? Oder
ja. Die Toten Hosen haben das ja zurückgegeben, wenn sie es mitbekommen
Nein,
haben.
Nein, leider nicht.
Die haben ja so eine Düsseldorf-Hymne jetzt gemacht.
Ja.
Und da gibt es eine Zeile gegen Bochum, also gegen das Lied von Herbert.
Genau. Ist dann besonders schön, wenn man gegen Düsseldorf spielt.
Aber natürlich ironischerweise.
Genau, aber gegen Düsseldorf spielen ist jetzt auch schwieriger. Die hat es ja auch tragisch erwischt.
Richtig,
ich weiß noch, wie irritiert ich war an den ersten Spieltagen jetzt vor 20 Jahren. Bochum spielt gegen, keine Ahnung, Cottbus, Rostock oder so. Und das ganze Stadion brüllt dann plötzlich, wir hassen Dortmund und GE. Obwohl man die gar nicht spielt. Das Wort hassen natürlich schon schwierig.
Ja.
Ne, also Feindschaft unter Vereinen meinetwegen, aber hassen ist schon ein bisschen zu heavy. Ich habe Gott sei Dank aber bis auf das Abstiegsjahr, wo dann die Polizei mit Schlagstock und Pfefferspray durchs Stadion ging, um den Rasen zu räumen, da nie was Schlimmes erlebt in Bochum.
Ja.
Also das ist schon ein bisschen beruhigend, gerade wenn der damals kleine Sohnemann mitgelaufen ist.
Ich möchte nochmal zu dem Begriff unabsteigbar kommen und eine ganz fiese Brücke bauen.
Okay.
Das gilt für Ihre Partei im Augenblick aber nicht, oder?
Wir sind auch unabsteigbar in dem wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist die älteste demokratische Partei.
Aber wie lange noch?
Wir werden das durchhalten. Also das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass wir das Schicksal anderer europäischer sozialdemokratischer Parteien erleben. Wobei ich ja auch immer dann... Das beruhigt einen dann ja, wenn man sieht, dass in anderen Ländern auch Sozialdemokratie wieder gewinnt. Und für mich ist das die beste Form von Politik, eine soziale Demokratie zu haben. Und ich denke, wir sind eine Partei, die alle Bandbreiten abbildet. Also das von ein bisschen links bis ein bisschen rechts.
Das Aber ist, warum ich, sehen die Wähler das im Augenblick nicht? Oder die Menschen, die gerade bei diesen Hochfragen, bei den Umfragen mitmachen? Also dort hat mittlerweile, wenn ich es richtig gesehen habe, die Linkspartei die SPD überholt.
Ja, also das ist die Frage, was sehen wir vor Ort und was sehen die Menschen in Berlin oder auch in Düsseldorf? Da fängt es ja schon fast an. In Düsseldorf sind zumindest die direkt gewählten Abgeordneten, wenn ich jetzt an unsere Anna Kavena denke, die ist noch sehr nah dran an dem, was hier passiert. Menschen über Listen einziehen weniger. Und noch viel schlimmer in Berlin, dass die Menschen in Berlin in allen großen Parteien gar nicht mehr spüren, riechen, schmecken, was hier so vor Ort los ist.
Ja.
Ich habe das für mich im Wahlkampf erlebt, wenn man Tacheles, Ruhrgebiets Tacheles, mit den Menschen redet, kriegt man sie auch überzeugt, nichts Extremes zu wählen, sondern sich zu besinnen, mindestens eine Partei zu wählen, die unser System erhalten möchte.
Ja.
Ob jetzt am Ende alle nicht gewählt haben, keine Ahnung, ist ja Wahlgeheimnis, aber doch viele, wo ich gesehen habe, okay, wenn man mit denen Tacheles redet und sagt, ich finde auch manches blöd, um nicht andere Wörter zu nehmen, was hier in Berlin passiert und zu erkennen, was los ist. Und für die SPD glaube ich ganz stark, dass Gerd Schröder ein Halsbringer war. Viele in der SPD kritisieren das, aber ich bin sehr stark davon überzeugt, wir wären nicht ganz vorne in Europa, und das sind wir immer noch, trotz aller Krise, wenn Gerd Schröder nicht diese Reform vorangetrieben hatte, sehr mutig. Und die SPD hat danach vergessen, dass die Basis, die Mitte der Gesellschaft, die Leute, die Arbeit haben, unser System tragen und für den Erhalt der sozialen Demokratie stehen.
Ja.
Man muss sich natürlich kümmern um Leute, denen es nicht gut geht, ob sie gehandicapt sind oder arbeitslos sind, aber das hat die SPD zu stark betont. Das ist ein großes Thema und da hat man viel verloren.
Aber Gerd Schröder ist ja eigentlich, steht ja auch in der Kritik, gerade wegen den Hartz-Gesetzen
zu Unrecht.
In der eigenen Partei.
Ja, zu Unrecht. Und auch eher bei den Linken in der SPD, die sich um die Arbeitslosen kümmern, um die sich kümmern muss, aber die das zu stark betont haben und die zu lange die Mehrheit hatten in der SPD.
Ja.
Es ist nicht die Mehrheit der Aktiven in der SPD, die das so darstellen. Und jeder, der ehrlich ist und mal analysiert und beobachtet, warum sind wir in Europa vorne, ist es genau das gewesen. Unter anderem diese Hartz-IV-Reform. Gerd Schröder heute kann man stark kritisieren aufgrund seiner Nähe zu Russland. Ich finde ja auch andere, auch rechtsextreme Parteien, schwierig, dass sie in die Nähe zu einem für mich Diktator wie Herrn Putin suchen. Aber Gerd Schröder ist heute ein Putin-Freund. Damals war das mal hilfreich,
als
noch nicht alle erkannt haben und auch Gerd Schröder vielleicht nicht erkannt hat, was das für ein schlimmer Mensch ist an der Stelle und welches System da jetzt heute die Mehrheit hat. Aber im Kern wären wir ohne Gerd Schröder nicht so weit. Und das hat man danach vergessen, weil man zu sehr auf die gehört hat, die gesagt haben, die SPD geht zugrunde. Ich glaube, das ist genau andersrum. Wenn man das stärker betont hätte, wir sprachen gerade über Marketing, Hartz IV ist blöd vermarktet worden. Die Idee, die dahinter stand, die ist nicht transportiert worden.
Sie haben gerade vorhin schon mal was gesagt, nämlich Persönlichkeit. Und das war ja bei Gerd Schröder so. Genau. Ich glaube, der hat seine Wahl gewonnen, weil er einfach eine Personality hat.
Personality, ähnlich wie Frau Merkel. Ich habe neulich was gelesen, fand ich sehr interessant. Wir mussten ja schon immer sparen. Ist ja nicht so, dass die letzten Jahrzehnte immer toll waren. Wir hatten auch schon andere Wirtschaftskrisen etc. Aber ein großer Unterschied bei einem Gerd Schröder, aber auch einer Angela Merkel war, die gesagt haben, wir müssen sparen. Wir alle zusammen, auch wir müssen einen Beitrag leisten. Ja. Heutige führende Person, auch Kanzler, sagt, du musst sparen. Ich nicht.
Das ist der falsche Weg.
Genau. Und dieses Wir, das haben, glaube ich, beide gut ausgestrahlt. Auch Angela Merkel wird ja in der CDU heftig kritisiert heute, aber zu der Zeit war das genau das Richtige, für diese Ruhe zu sorgen. Das haben die Menschen genossen. Und ich glaube, Menschen wollen in erster Linie ihre Ruhe haben.
Ja.
Die wollen nicht diese ständigen Konflikte und Streitereien, die jetzt oft von uns herangetragen werden. Ob das jetzt der Irankrieg ist oder anderes, vieles wird ja an uns herangetragen, ob wir wollen oder nicht. Aber die Menschen wollen doch im Kern im Frieden leben.
Ja.
Ob sie ihren Glauben ausleben oder Sport treiben, egal. Sie wollen in Frieden leben. Und das ist jetzt zurzeit gerade schwierig.
Was stimmt Sie denn optimistisch, dass die SPD sich nicht weiter in Richtung Einstelligkeit bewegt?
Weil wir schon vieles überlebt haben. Also wir haben ja noch viel schlimmere Zeiten überlebt, wo auch Sozialdemokraten umgebracht worden sind. Das ist jetzt ja keine 100 Jahre her. Von extremen Menschen in diesem Staat. Ich habe natürlich mit Erstarken der Rechten auch solche Gedanken. Also wenn ich jetzt zynisch wäre oder manchmal bin ich das auch, sagen, in welchem Lager ich lande, weiß ich noch nicht, wenn die mal die Mehrheit kriegen. Also wir haben Schlimmeres erlebt als Sozialdemokratie und haben immer wieder das Auferstehen geschafft, weil wir am Ende dann die Menschen doch überzeugen konnten.
Ja.
Das waren ja nicht nur die Zeiten der Nazis, sondern auch schon im Ersten und nach dem Ersten Weltkrieg, als eine SPD sich zerspalten hatte in USPD und SPD. Am Ende hat man die Kurve bekommen, weil doch eine große Zahl von Menschen erkannt hat, soziale Demokratie ist richtig. Und weil es immer wieder Persönlichkeiten gab, auch in der Bandbreite. Ne? Ob ein Willy Brandt oder ein Helmut Schmidt, das sind ja sehr unterschiedliche Charaktere und Politiker gewesen. Aber es sind Sozialdemokraten gewesen zu der Zeit. Und das lässt mich glauben. Zurzeit haben wir den Menschen so nicht. Wir haben zurzeit keinen Willy Brandt, keinen Helmut Schmidt. Die wird es wieder geben.
Ja. Und die SPD hat Sie. Sie haben nämlich jetzt gezeigt, dass man von der CDU so ein Rathaus wieder zurückgewinnen kann.
Ja. Vielleicht auch wegen der Art, dass ich eben kein typischer Linker bin, auch kein, weiß Gott, kein Rechter, sondern schon eher vielleicht ein bisschen altersbedingt dann die Ruhe ausstrahle und das Vereinen ausstrahle. Und wenn ich überlege, ich habe ja vielen Menschen gesprochen, viele haben gesagt, okay, du hast die Verwaltungskompetenz, da muss ich schon ehrlich sagen, die haben mich ja nicht wegen meines Äußeren oder wegen meiner Ruhe gewählt, sondern schon wegen der Verwaltungskompetenz, das habe ich von vielen gehört. Bin aber auch ja sehr bewusst von vielen Menschen, auch aus der CDU, unterstützt worden. Das war, glaube ich, ein Glücksfall für mich.
Ja.
Auch ob das finanziell war oder ideell war, dass Menschen mich unterstützt haben. Heute, das war aus einem Gespräch mit jemand aus dem kirchlichen Bereich, versuche ich ja durchaus zu sagen, der Name Axel steht ja für etwas.
Für was?
Ich bin aufgewachsen mit dem Bewusstsein, Axel, das war doch einer der Söhne Davids.
Ja.
Interessant war schon, als bei mir die Taufe anstand, hat der damals sehr wohl konservative katholische Pfarrer sich zunächst geweigert, mich auf den Namen Axel zu taufen. Oder mein Vater, der kurz vorher selbst erst getauft worden war, gesagt, okay, dann lassen wir es bleiben mit der Taufe. Dann ging das, auch interessant. Aber Axel, das wusste ich immer, ist die schwedische Kurzform für Abschalom oder Absalom. Einer der Söhne Davids. So als kleiner Junge denkt man, ah toll, einer der Söhne Davids. Dann sagte mir später ein Pfarrer, naja, das war einer der missratenen Söhne Davids. Ob du da so stolz drauf sein solltest, überlege ich das nochmal. Aber Abschalom steht für Vater des Friedens.
Ja.
Will ich jetzt nicht überstrapazieren, aber vielleicht so ein bisschen auch als Thema zu haben, Leute, vertragt euch miteinander. Und das ist mein Ansatz, Menschen zusammenzubringen.
Ja.
Haben beide Vorgänger ähnlich gemacht, die ich jetzt auch sehr aktiv erlebt habe als Bürgermeister, Menschen zusammenzubringen. Das will ich auch noch ausbauen. Ob das Zusammenbringen ist von muslimischen Gruppierungen mit katholischen oder evangelischen Gruppen zu öffnen, sich aufzuzeigen, das sind alles auch nur Menschen, die im Kern in Frieden leben wollen.
Ja. Wie ist denn allgemein Ihr Interesse für Politik entstanden? Also das Aktive, meine
ich. Ja. Im Kern habe ich, glaube ich, sehr stark, dass ich meinem Lehrer im Leistungskurs Geschichte da sehr viel zu verdanken habe, dem Herrn Gürig damals am Gymnasium in Datteln, der uns im Leistungskurs Geschichte, das war fast eher schon so ein Politikkurs, aufforderte, Leute, werdet politisch aktiv.
Ja.
Werdet politisch aktiv, und das führte dann dazu und ein bisschen auch durch meine Oma befeuert, die halt immer schon der Sozialdemokratie nahe stand, in die SPD einzutreten mit 17 Jahren. Für die anderen im Leistungskurs war das wahrscheinlich eklig, weil am Ende waren wir zwei Jusos in einer von Union und wir haben sehr viel diskutiert. Die anderen, 10 oder 12 waren ja kleine Leistungskurse damals, die haben gedacht, boah, was diskutieren die da so viel? Aber wir hatten Spaß dran zu diskutieren. So, und dann ist man in die SPD eingetreten, bin noch lustig begrüßt mit einem Brief damals, war auch ganz interessant, von ja. Helmut Pardong, dem Vorsitzenden, wo dann so schön drin stand, Sie haben vielleicht gehört, dass wir uns duzen. Das machen wir hier nicht. Erst nach näherem Kennenlernen fand ich sehr interessant, dieses Schreiben. Ja, und da waren wir mehrere junge Leute, die dann halt ein bisschen politisch diskutiert haben, aber auch Freizeit miteinander verbracht haben.
Ja.
Und das war mein Einstieg in die Politik. Echter Politiker war ich eigentlich nie und so sehe ich mich heute noch nicht. Ich war eher der Verwaltungsfuzzi, der Technokrat, der in der Verwaltung groß geworden ist. Wenn ich jetzt zurückblicke, als Verwaltungsfuzzi, habe ich mir gesagt, wird man auch Klassenpflegschaftsvorsitzender in der Schule. Vielleicht ist aber auch so ein Hauch zur Politik. Am Petrino war ich auch Schulpflegschaftsvorsitzender. Also das, da gewählt zu werden, war jetzt nie so, dass ich das geplant hätte, sondern es ergab sich einfach.
Ja.
So ähnlich wie mit der Bürgermeisternummer.
Ja, wie sind Sie denn jetzt aufgestellt worden? Wer hat denn jetzt gesagt, Axel, jetzt mach doch mal.
Anna Kavena, die Parteivorsitzende, hatte mich vor mehreren Jahren schon mal gefragt. Das ist jetzt gut 5, 6 Jahre her. Damals habe ich gesagt, nein, aus 2 Gründen. Der eine war, dass ich gesagt habe, ich habe so viel mit Christoph Tesche und auch vorher mit Wolfgang Panförner zusammenarbeiten können und zeigen können, was ich kann. Wir haben so viele Projekte, wo man schon sagt, das haben die beiden in unterschiedlicher Zuständigkeit gemacht. Ob das jetzt die Entwicklung des Palais-Fests war oder Marktquartier Karstadt oder die ganzen Marketingveranstaltungen. Es war ja unlogisch, weil ich müsste ja als Gegner von Christoph Tesche jetzt sagen, ist alles Käse. Das versteht ja kein Mensch. Sie müsste ja ein Wahlkampfthema draus machen. Und da ich das sehr unterstützt habe und toll fand, was er gemacht hat, wäre das unlogisch. Und das Zweite war, Anna, das ist nicht so meins, hier so vor Menschen zu treten, spontan zu reden, das ist nicht so meins. So. Und damit war das erstmal abgehakt. Und dann hat sie mich halt sehr, sehr früh, ich weiß noch, das war während unseres Urlaubs, wir gerade in Passau, als das Hochwasser da zufällig war und Anna ihren Schlaganfall hatte, dann rief sie mich aus dem Krankenhaus an und sagte so, dein erstes Argument ist weg, Axel. Ich weiß, Christoph Tesche wird einen anderen Weg nehmen. Und das Zweite ist, das kannst du.
Ja.
Du kannst das.
Ja.
Ja, und dann hatten wir eben ein Gespräch. Hätte ich auch nicht gedacht als jüngerer Mensch. Da saßen dann bei uns zu Hause auf der Terrasse die Landtagsabgeordnete, Parteivorsitzende, der Bundestagsabgeordnete, der Fraktionsvorsitzende. Und Axel, wir möchten, dass du unser Kandidat bist. Mach das bitte. Und dann haben wir das besprochen, Regina und ich. Ich sagte, gut, dann lassen wir uns drauf ein. Und konnten dann
Regina ist Ihre Frau.
Genau. Ja. Und konnten das ja sehr gut vorbereiten, bis dann andere mitbekommen hatten, dass Christoph Tesche einen anderen Weg geht. Konnten das gut vorbereiten und ich habe dann viel Spaß dran entwickelt am Wahlkampf. Ich sage auch gerne, Wahlkampf macht jünger. Also wenn sich mal einer alt fühlt, Wahlkämpfer werden. Kannte ich ja vorher nicht. Ich habe ja nie für ein Ratsmandat oder so kandidiert, weil ich ja in der Stadt arbeite und gar nicht in den Rat durfte damals. Insofern war das total eine neue Erfahrung, in dem Alter sowas noch zu lernen und den Spaß dran zu entwickeln, in den verräucherten Keller in Recklinghausen-Grohlbach zu reden, mit Menschen an der Bierkante und sagen, zu streiten mal für das Gute hier in der Stadt oder andere Dinge mehr. Oder so ein Infostand an der Schaumburgstraße mit dem Werbeauto rumzufahren, spontan irgendwo hinzugehen, in diversen Talkrunden zu sein, egal wie sie organisiert hat. Ja. Da habe ich Spaß dran entwickelt.
Ja.
Ja.
Sie sind mir als erstes mal bei Instagram aufgefallen. Weil Sie haben, Sie waren sehr aktiv, muss ich sagen.
Genau.
Sie haben wirklich die Leute auch so ein bisschen abgegrast, hatte ich das Gefühl. Ich hatte plötzlich irgendwie eine Freundschaftsanfrage von Ihnen.
Ja.
Also das fand ich schon sehr erstaunlich, wo ich dann dachte, oh, ich bin zwar kein Recklinghäuser, aber gut, ich habe jetzt den Herrn Czersich bei mir im Portfolio.
Mhm.
Und das fand ich schon mal sehr interessant.
War auch, ich hatte vorher Facebook gar nicht.
Ja.
Instagram so ein kleines bisschen, da waren 10, 12 Bilder drauf von mir, private,
ja.
Also im privaten Account. Und das war ein starkes Thema in dem Team, dem ich insgesamt viel zu verdanken habe, wo bis auf Anna niemand aus der Partei dabei war. Das war auch erst ein bisschen ein Test für die Partei, ein Belastungstest. Grafiker, Wahlkampfmanager, Unternehmer, die gesagt haben, komm, wir helfen dir gerne. Wir machen da ein Projekt draus, ein Marketingprojekt, Axel soll Bürgermeister werden. Und ich glaube, das war einer der ersten Wahlkämpfe, der sehr massiv über soziale Medien lief. Das lief schon vorher ein bisschen, aber schon sehr massiv. Und da habe ich ja auch vieles daraus gelernt, was es an technischen Möglichkeiten gibt. Also jeder, der Facebook hatte, bekam automatisiert von mir meine Nachrichten. Das war schon ganz interessant, was da alles so geht. Das ist jetzt nicht alleine. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass man nur über soziale Medien eine Wahl gewinnen kann. Aber man braucht es ganz massiv. Und durch dieses tolle Team, die sich da auskannten und geniale Ideen hatten bei dem einen oder anderen Video, war das sicherlich ein Prä nach vorne. Das schon, ja.
Machen Sie das nur, weil man als Politiker das heutzutage machen muss? Oder haben Sie auch ein persönliches Interesse an den sozialen Medien?
Das passt zu dem, was ich vorhin sagte, dass ich das Podcast-Festival gut finde.
Ja.
Ich bin ja groß geworden in einer Zeit, da hat man einen Leserbrief geschrieben oder gelesen und da wusste man, was die Stadtgesellschaft denkt.
Ja.
Das gibt es heute nicht mehr. Es gibt noch ein paar tausend Abonnenten der Tageszeitung hier. Und für mich bewegt schon, wie erreiche ich die Menschen in der Stadt?
Ja.
Also A, mit meinen Botschaften und andersherum, wie erfahre ich, was die Stadt bewegt? Das geht nicht mehr so einfach. Wenn heute jemand einen Leserbrief schreibt, weiß man, okay, das lesen ein paar tausend Leute, gibt es vielleicht nochmal eine Reaktion, das war's dann. Das heißt, ich brauche die Mischung aus der Tageszeitung, die ist immer noch wichtig für eine gewisse Zielgruppe. Ich brauche die sozialen Medien in dem Gegenverkehr.
Ja.
Ich brauche den Kontakt direkt mit den Menschen, ob dann durch Ortstermine, durch Versammlungen, was auch immer. Das brauche ich einfach, um zu hören, was ist los in der Stadt. Und kommen die Ideen, die ich habe, auch tatsächlich bei den Menschen an.
Ja. Wie fällt denn so Ihr Fazit aus, so nach über einem halben Jahr?
Es macht weiterhin.
Macht es noch Spaß?
Ja, es macht weiterhin Spaß. Ich lerne immer noch dazu.
Ja.
Also sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Also ob das jetzt Sicherheitsthemen sind, die man so als Normalbeschäftigter vielleicht nicht so mitkriegt. Ob das Kontakte mit Menschen sind. Und ich habe im direkten Kontakt noch keine unerfreulichen Termine gehabt.
Okay.
Ich hoffe, dass niemand das jetzt hört und sagt, jetzt zeige ich mal was Unerfreuliches. Ist mir so nicht passiert. Immer gute Laune-Termine. Ob das Kinder jetzt im Park sind, die auf einen zukommen, die einen erkannt haben und sagen, ey Bürgermeister, ich möchte ein Autogramm von dir.
Nein.
Ja,
mussten schon Autogramme schreiben.
Ja, ich habe jetzt auch Autogrammkarten, hätte ich auch früher gedacht, was soll ich damit? Aber ich habe jetzt Autogrammkarten auch im Dienstwagen meistens liegen.
Das ist mir noch nicht bekannt. Hatte der Christoph Tescher
hat
auch
welche? Hat er auch, ja.
Das hat er mir nicht gezeigt. Er hat mir auch keine gegeben.
Ich war neulich mit einer Ministerin, also wir haben ja als Stadt besonders mit zwei Ministerien besonders viel zu tun. Das ist das Kulturministerium mit Frau Brandes,
Die
uns viel hilft, oder das Ministerium in Sachen Rufespiele, Philharmonie. Und es ist das Städtebauministerium mit Ina Scharrenbach. Und Frau Brandes habe ich besucht in Düsseldorf. Frau Scharrenbach sagte, ich komme gerne mal nach Recklinghausen, um zu sehen, wie laufen so die Projekte gerade. Mit der war ich gemeinsam auf dem Neumarkt in Recklinghausen Süden. Als erstes kamen da viele Kinder und hatten mich erkannt und sind ums Bein gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben den Bürgermeister begrüßt. Das tut natürlich gut, sowas.
Ja.
Aber insgesamt kein Negatives. Ein bisschen bei Facebook, das muss man aushalten. Ich lese das immer noch, was da so an Kommentaren kommt, kann das mittlerweile aber gut zuordnen, weil es meistens eher doch Rechtsextreme sind. Manchmal auch Leute, die einfach nur sauer sind, weil wir als Verwaltung was falsch gemacht haben. Aber ich kriege da immer noch in der Summe positives Feedback, auch von innen, für die Dinge, die ich so verändert habe. Ja, und dann kann es ja auch nur Spaß machen. Wenn ich jetzt jeden Tag nur hören würde, du machst alles falsch, du bist der größte Blödmann, dann wäre es vielleicht nicht so. Aber es macht Spaß.
Das ist gut.
Ja.
Man sieht Sie bei Instagram oftmals halt, wie Sie Blumensträuße überreichen, irgendwas
meistens
einweihen.
Meistens kriege ich welche. Also ich habe mehr bekommen, als ich erreicht habe.
Ja. Okay, dann habe ich falsch geguckt. Oder wie Sie irgendwas einweihen, Menschen im Büro empfangen. Aber Bürgermeister ist mehr als nur Repräsentant, oder?
Genau.
Was sind Ihre Hauptaufgaben?
Es ist ja diese Doppelrolle, die es dann gibt seit der Änderung der Gemeindeordnung Ende der 90er Jahre, dass man auf der einen Seite der Repräsentant ist, wo ich sehr froh, fast begeistert bin, dass ich zwei tolle Stellvertreterinnen habe mit Claudia Schwepp und Marita Bergmeier, wo ich auch versuche, dieses Teamthema auch auszustrahlen, zu sagen, ob jetzt der Axel Scherzig, die Claudia Schwepp oder die Marita Bergmeier zum Verein kommt, das ist egal, die Stadt zeigt Respekt und geht zu einem Verein. Das will ich noch stärker ausbauen, dass das dann fast egal ist, wer von uns dreien kommt. Das sind die tollen Stellvertreterinnen nach außen. Und nach innen ist man eben auch der Geschäftsführer eines Unternehmens mit 2.800 Menschen, 530 Millionen Umsatz.
Ja.
Da gilt es, Organisationsentscheidungen zu treffen. Ich habe das ein oder andere anders organisiert als frühere Bürgermeister, Entscheidungen zu treffen.
Wie viel persönlichen Handlungsspielraum haben Sie als Bürgermeister? Was können Sie alleine entscheiden, sage ich mal? Können Sie einfach automatisch, mal so ein bisschen provokant gefragt, mal eben die Festlandhalle in Axel-Scherzig-Halle umbenennen? Oder?
Ich könnte es einfach machen, so Trump-mäßig, und gucken, was passiert. Ne? Rein formal ist es nicht geregelt. Die Diskussion hatten wir gerade bei Sportanlagen. In Recklinghausen gibt es ja in der Tat die Tradition, Hallen und Sportanlagen nach Menschen zu benennen. Andere Städte vermieten das dann an Firmen, den Namen. Das hatten wir neulich als Diskussion. Wir bleiben aber bei der Linie. Aber ich bin zum Beispiel derjenige, ich kann einstellen und entlassen.
Ja.
Das ist eine der Kompetenzen, wenn das nicht funktioniert. Ich habe das bei den Teilen delegiert an Beschäftigte. Ich kann das schon recht viel gestalten.
Ja.
Und es gibt ja einen Rahmen, den der Rat setzt, der jetzt auch durch den Koalitionsvertrag, der geschlossen worden ist von SPD und CDU, ein bisschen schärfer wird. Wo ist der Rahmen, wo man weiß, dafür kriegt man auch seine Mehrheiten. Und im Kern, das war jetzt bei den Olympischen Spielen zum Beispiel so, da ist es Gott sei Dank sehr einfach gelungen, die Menschen auch zu vereinen im Rat, zu sagen, wir wollen einstimmig diese Abstimmung haben, was ja in anderen Städten ein bisschen schief gegangen ist. Das ist auch Job von Bürgermeister, Mehrheiten zu finden und Leute zu vereinen.
Ja, also um das nochmal klar zu sagen, Sie werden die Festlandhalle jetzt nicht umbenennen in
Axel-Scherzig-Halle.
Nicht, dass jetzt wirklich die Leute glauben, hier ist der Trumpismus ausgebrochen.
Nein, und wenn hätten vielleicht andere Menschen, die vieles geleistet haben, es gibt hier die Kurt-Oster-Straße zum Beispiel, ganz andere Rechte daran. Und ein Problem hätte ich mit dieser Umbenennung, es gibt eine gute Tradition bei uns, nur nach Toten Gebäude und Straßen zu benennen. Insofern habe ich schon keinen Ehrgeiz, dass die Halle nach meinem Namen
Das ist ein gutes Argument.
Genau. Aber in der Tat, es ist gefährlich, dass Menschen, andere politische Menschen sehen, was dieser Trump so treibt.
Ja.
Ich bin dann eher noch so der Rumpflachs. Also ich hatte dem Reiko Krawanja aus Castrop-Rauxel, meinem Amtskollegen, gesagt, also Becklem gehört jetzt zu Süderwich. Ich ändere einfach die Ortseingangsschilder. So als Flachs, der kann damit umgehen, der Reiko.
Ja.
Aber das zeigt ja, was das schon selbst bei mir so auslöst, dass ein Mensch einfach ganz schlimme Sachen macht und damit vorübergehend zumindest Erfolg hat. Er wird irgendwann eine Niederlage erleiden, genauso wie Orban in Ungarn und andere am Ende.
Wir hoffen es.
Ja, am Ende erleiden alle Niederlagen, weil irgendwann die Menschen schnallen, dass es nicht gut ist, diese Art miteinander umzugehen.
Ja, ich habe noch mal die Frage, wir reden ja immer, wenn wir von Kommunen, haben Sie noch Zeit?
Alles gut. Ich gucke nur im generell zwischendurch auf die Uhr, man kriegt ja so viel angezeigt.
Okay. wenn man in den Nachrichtenmedien immer wieder Kommunen hört, dann heißt es immer, die sind pleite.
Hm.
Können Kommunen pleite gehen?
In Deutschland nicht. Ich glaube, in der Schweiz gab es mal einen Fall, dass eine Kommune Insolvenz angemeldet. Ein spannender Gedanke aus verschiedenen Gründen, politisch wie wirtschaftlich, ob man das mal einführt. Nein, wir können nicht pleite gehen. Das ist, glaube ich, ein Teil der Probleme, dass es immer irgendwie weitergeht und immer zulasten einer weiteren Generation.
Das heißt, wir verschieben nur die Probleme.
Genau. Alle, auch die ganzen buchhalterischen Maßnahmen, die sie gemacht hat, Ausgrenzung von Energiekosten oder von Corona-Kosten, alle ausgegrenzt sind aus der Haushaltsführung, zeigen ja auf, dass da immer mit Buchhaltung gearbeitet wird. Ich habe da eine auch persönliche Erfahrung, wobei ich dann immer, wenn ich mit Beschäftigten rede, sage ich mir jetzt mal der Anekdotenonkel.
Ja.
Da fühle ich mich dann kurz alt. ich weiß noch, eine Beförderung als Oberinspektor war das, glaube ich, wo man uns sagte, das kann sein, dass das ihre letzte Beförderung war. Sie werden nie wieder befördert. Eine Stadt ist pleite, mehr kommt ja nicht. Da hat man nicht so gute Laune nach so einem Studium zu sagen, einmal befördert werden und dann nie wieder. Das ist irgendwie doof. Und da war ein älterer Kollege, damals Kämmereileiter, der sagte, Junge, haben Sie mir in den 50er Jahren auch erzählt. Und guck mal, was aus mir geworden ist. Das hat dann sehr beruhigt. Das mache ich dann teilweise heute mit jungen Leuten auch.
Ja.
Wir hatten immer die Krisen, aber das Gefährliche ist eben, dass Menschen sich daran gewöhnen. Und ich habe es in einer anderen Stadt erlebt, wo der Kämmerer dann gesagt hatte, ich weiß, jeder Kämmerer hat ihm gesagt, wir müssen sparen, aber jetzt müssen wir wirklich sparen. Das ist für Menschen, die 30, 40 Jahre in dem System sind, kommt das nicht mehr an. Die Jüngeren sind dann erschreckt in dem Moment, wir sind pleite. Die Älteren sagen, ja, erzähl du nur, geht schon irgendwie weiter. Und dieses Gefühl, es geht schon irgendwie weiter, motiviert eben nicht, Dinge in Frage zu stellen, was ich jetzt teilweise mache. Ich habe ja Dinge in Frage gestellt, Feuerwache und andere Dinge, weil ich gesagt habe, wir müssen darüber diskutieren, ist das das Richtige in dieser Zeit?
Ja.
Gibt es andere Lösungen für das eine oder andere? Und habe auch die Verwaltung gebeten, einmal eine Zusammenstellung zu machen, was müssen wir überhaupt alles nur investieren? Das weiß eine Stadt nicht, weiß keine Stadt zurzeit. Also ich wüsste keine Stadt, die das so weiß. Weil wir in allen Städten, egal wie sie politisch regiert waren, ja immer im Alltag gearbeitet haben, Troubleshooting betrieben haben.
Das heißt, müssen investieren, das sind dann die Sachen, die unabwendbar sind.
Das heißt, die müssen einfach... Verwaltungsgebäude genauso für uns, schwieriger zu erklären, aber es sind auch Kitas, das sind Schulen, das sind Sportanlagen, es sind Straßen. Einfach mal festzustellen, was ist da dringend notwendig, damit eine Straße weiterhin befahren werden kann.
Ja.
Was ist an der Schule erforderlich, um vernünftigen Unterricht zu machen in unserem heutigen Maßstäben, genauso in der Kita, im OGS-Bereich und bei den Sportanlagen. Und erst wenn ich diesen Überblick habe, dann können wir diskutieren mit dem Rat. Und ich habe gesagt, ich möchte auch gerne das mit der Bevölkerung diskutieren. In welcher Form, weiß ich noch nicht genau. Da haben wir noch verschiedene Ideen. Was machen wir denn jetzt als erstes? Denn
das heißt, was jetzt noch an Geld übrig geblieben ist, wie verteilen wir das? Das
genau,
meinen Sie jetzt?
Genau. Und Politik hat ja lange so gelebt, wir kriegen das schon mal alles irgendwie hin. Ich nehme dann gerne ein Straßenbeispiel in der Straße, in der wir wohnen, in Süderwich, wo uns 10 Jahre lang gesagt worden ist, ja, die Straße wird gemacht nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Auch wenn man das 10 Jahre jedes Jahr hört, dann wird man mürbe. Und da habe ich auch ein kleines Verständnis, dann Leute komische Sachen wählen, wenn sie mürbe werden.
Ja.
Und da habe ich jetzt gesagt...
Sollen wir da links?
Ja.
Entschuldigung.
Da müssen wir ehrlich werden. Und die Ehrlichkeit ist es zu sagen, wir werden nicht alles schaffen. Wir müssen uns darauf verständigen, in welcher Reihenfolge wir die Dinge angehen. Was ist uns als Stadt insgesamt das Wichtigste? Ist es das Stadion Hohenhaus? Ist es die Mollbeck? Ist es die Schule? Ist es die Straße? Mit meinem Überspitzen sage ich gerne manchmal, wir können ja mal so ein paar Jahre lang nichts in Straßen investieren, nur in die Schulen gehen. Da versteht ihr sofort, das funktioniert nicht. Wir müssen ja einen guten Kompromiss erzielen. Aber dafür muss ich zunächst einen Überblick haben, was ist denn zu tun.
Genau.
Und das ist dann mein Job, dem Rat das aufzuzeigen und dann Empfehlungen zu geben. Weil Politik aus sich heraus wird das nicht schaffen, diese Prioritäten zu setzen. Da brauchen wir einen vernünftigen Prozess. Und das wird hochspannend, findet in vielen Städten statt. Und das hat auch bewusst, sage ich das, nichts mit Kritik an irgendwelchen Vorgängern zu tun, egal ob dem direkten oder davor. Das war der Zeitgeist. Wir sind jetzt im anderen Zeitgeist. Und wir müssen da gerade mit dem Blick auf rechtsextreme, aber auch linksextreme Gruppierungen da einfach sagen, wir sind jetzt ehrlich, wir versprechen nur das, was wir auch schaffen.
Ja. Wenn Sie sich etwas für Recklinghausen wünschen dürften, was wäre das?
Dass Bund und Land die vielen Aufgaben, die sie uns übertragen, gerne auch selbst finanzieren. Weil das ist ein großes Dilemma. Mit dem, was wir vor Ort machen, was wir selbst machen wollen, haben wir einen ausgeglichenen Haushalt, sogar ein Plus.
Ja.
Wir kommen in das Minus dadurch, dass uns andere Aufgaben übertragen, ohne sie zu finanzieren.
Ja.
Da gibt es jetzt ja einen Beschluss in Berlin, toll, dass für alle kommenden Übertragungen, also alles, was in der Vergangenheit war, wird weggewischt, sollen wir weiterhin bezahlen, 80% von Bund oder Land übernommen werden. Das ist aber zu wenig. Also wenn ein anderer mir sagt, du machst das jetzt statt meiner, dann soll das auch finanzieren. Das ist mein größter Wunsch, dass das da endlich erkannt wird. Es gibt ja verschiedenste Initiativen. Und da ist mir gerade noch wichtig, weil Sie sagten, Stadt ist ja dann pleite, wie Sie es gerade gesagt haben.
Ja, wenn man davon liest, genau. Hört man immer, dass die Kommunen pleite sind.
Und da ist es mir wichtig, ja, wir sind finanziell, was den Haushalt angeht, pleite, aber wir sind trotzdem noch eine tolle Stadt. Wir kriegen noch sehr viel hin. Ob das jetzt hier die Parkanlage ist oder wir haben diesen tollen Spielplatz gesehen, der auch von mir damals bezweifelt worden ist, als die Kollegen das hatten. Total genial, wird heute angenommen. Wir kriegen noch sehr, sehr viel hin in dieser Stadt. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, wir sind die ärmste Stadt Deutschlands, weil das zermürbt die Menschen auch. Man möchte nicht in der ärmsten Stadt Deutschlands leben. Uns geht noch sehr gut, ist noch sehr gut im Vergleich zu anderen. Aber schon aufzuzeigen, auf lange Sicht wird das nicht funktionieren. Wir brauchen da die Hilfe und das kann am besten funktionieren, indem, was ich gerade gesagt habe, dass andere das bezahlen, was sie uns bestellen.
Ja. Ich habe den Podcast mit Ihrem Vorgänger, ich habe sie jetzt endlich drin, habe ich mit einer Geschichte Entweder-Oder-Fragen begonnen.
Ja.
Ihren Podcast würde ich da jetzt gerne mit abschließen.
Okay, ich bin gespannt.
Sind Sie bereit?
Ja.
Rasenmähen oder Hecke schneiden?
Rasenmähen.
Sie sind Gartenfreund, habe ich gelesen.
Ja.
Da steht zumindest auf der Webseite.
Ja, im großen Garten.
Und dem pflegen Sie alleine oder hilft Ihnen Ihre Frau dabei?
Teilen, also da sage ich gerne Idee bei Regina, Make bei Axel, weil sie dann die Idee hat. Wir machen aber auch zusammen. Also wenn es ums Pflanzen geht zum Beispiel, das ist jetzt gerade Ihr Part, aber teilt sie viele Ideen. Aber ich habe selbst unsere Holzhütte gebaut, den Rasen mähe ich immer noch selbst, weil es keinen Roboter gibt, der unsere Schildkröte sicher überleben lässt. Hecke schneiden habe ich gerade als zweites gesetzt, weil das mache ich nur zweimal im Jahr und das geht dann schon in die Arme, trotz Elektroschere.
Ja.
Rasen ist für mich so ein bisschen entspannen.
Okay.
Weil ich brauche bei unserem Rasen immer so anderthalb Stunden. Und das ist dann wirklich entspannend, einfach nur die Bahn rauf und runter zu schieben. Den Rasenmäher, ich schiebe ihn noch.
Ja. Wir haben ein Elektro und das ist auch eine schöne Geschichte.
Ja,
bei uns ist das zu verwinkelt. Unsere
Schildkröte ist im Teich. Ja. Unser ist freilaufend. Unser Garten ist zu verwinkelt, der Elektromäher.
Stones oder Beatles?
Beatles.
Da sind wir schon zu dritt. Das ist auch ein Thema.
Ich habe alle Beatles-Platten als CD.
Oder der Wunkelmann hat bestimmt alles, was von den Beatles jemals auf den Markt kam, oder? Und mehr.
Von den Stones fallen mir wenig Lieder ein und davon noch weniger, die mir gefallen. Beatles fallen mir kaum Sachen ein, die mir nicht gefallen.
Obwohl, ich habe jetzt die neue Platte von den Stones gehört und ich muss sagen, sie klingt nicht alt. Sie klingt echt frisch, das muss ich echt sagen. Ich war völlig überrascht, als ich sie gehört habe.
Die Beatles haben keine Chance, eine neue Platte aufzulegen, da sind die Stones im Vorteil. Ja?
Aber immerhin ist Paul McCartney jetzt bei der Hochzeit von, wie heißt sie noch?
Taylor Swift.
Aufgetreten, ja. Badehose oder Wanderstiefel?
Ja, Wanderstiefel.
Habe ich nämlich auch gelesen. Ich hätte jetzt darauf getippt, dass sie lieber wandern gehen. Fernsehen oder Netflix?
Fernsehen.
Sind Sie nicht der Netflix-Typ?
Doch, wenn im Fernsehen gar nichts läuft, wobei der hat mir auch genug Angebote. Aber wir sind immer noch so, dass wenn wir abends schauen, eher Fernsehen. Und wenn er nun gar nicht zu finden ist, was höchst selten ist, dann mal bei Netflix reingucken. Wir haben einen gemeinsamen Familienaccount.
Okay. Fleisch oder Gemüse?
Fleisch.
Also
aber Hähnchenfleisch.
Okay, also kein Vegetarier.
Nein.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Sehr spannende Frage. Die könnten Sie jetzt meiner Frau stellen. Ich liebe die Ordnung, aber oft auch das kreative Chaos dazwischen. Also ich räume auch gerne auf und wenn ich kein Chaos habe, kann ich nie aufräumen.
So sehe ich das auch. Klartext oder Diplomatie?
Beides tatsächlich. Also ich kann sehr diplomatisch sein, ich kann aber auch Klartext reden.
Die letzte Frage, Bars oder Klingbeil?
Klingbeil.
Warum?
Lars Klingbeil, glaube ich, hat für mich mehr Chancen, in die Richtung eines Schmidt und so weiter zu gehen als Charakter. Da muss er noch ein bisschen was dran arbeiten. Bärbel Baas fand ich jetzt neulich einfach, muss ich sagen, zu populistisch mit dem Thema Beamte, sondern auch einzelne Pensionen. Nicht, weil ich Beamter bin, also im Kern kann man das mal machen, aber es war in dem Moment zu populistisch oder ist zumindest, muss ich jetzt vorsichtig sein, populistisch transportiert worden. Ich habe mit Bärbel Baas, ich habe sie einmal getroffen, nur die weiß, glaube ich, gar nicht, wer ich bin, noch nie darüber gesprochen. Das fand ich so. Ja. Ich finde ihre Karriere genial, von der Bürogehilfin, glaube ich, bis zur Ministerin. Aber insgesamt ist, glaube ich, ein Lars Klingbeil für die Menschen in Deutschland der Wählbarere.
Ich glaube, sie ist auch Duisburg-Fan. Das macht sie schon unsympathisch, oder?
Finde ich nicht. Da haben wir schon gewonnen als VfL.
Okay, in dem Sinne lassen Sie uns damit schließen. Herr Czersik, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie die Runde mit mir gegangen sind. Und wir haben wirklich Glück gehabt mit dem Wetter. Zwischendurch gab es mal einen richtigen Windanlauf.
Gibt es eine Begründung für?
Warum?
Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Für das gute Wetter ist der Bürgermeister zuständig, für das schlechte die Opposition.